Liebe Gemeinde, am zweiten Weihnachtsfeiertag ist für viele Menschen in unserem Land Weihnachten so gut wie vorbei. Noch einmal gut essen, Verwandte treffen und dann geht's auf Silvester. Das Geschenkpapier ist weggeräumt. Der Weihnachtsbaum leuchtet noch so ein paar Tage nebenbei und die Weihnachtsmusik wird langsam stiller. Dabei hat die Weihnachtszeit doch eigentlich gestern gerade erst angefangen. Nicht etwa vorgestern. Und sie geht noch bis zum Epiphaniasfest am 6. Januar. Nach altem Brauch sogar bis Maria Lichtmess am 2. Februar. Nur wem Weihnachten gleichbedeutend ist mit Geschenken, für den ist das Thema am Heiligabend erledigt. Danach kommt nur noch der große Umtausch. Hier läuft irgendwie das Kirchenjahr gegen unsere Gesellschaft. Ich finde es eigentlich gut, wenn wir uns ein bisschen an das Kirchenjahr halten und Weihnachten feiern und das auch ausgiebig tun und nicht gleich wieder zum nächsten übergehen. Naja, vielleicht muss ich das dem kleinen Häuflein, das sich am zweiten Weihnachtsfeiertag aufgemacht hat, in die Kirche zu kommen oder in die Gemeinde, gar nicht lange erklären. Nach dem geistlichen bunten Teller mit viel Süßem am Heiligabend gibt's heute die gehaltvolle Mahlzeit. Wir hören dazu die Lesung und die Predigt vom ersten Weihnachtsfeiertag, da sind wir als Baptisten pragmatisch. Das ist irgendwie zentraler und vor allen Dingen gibt's da was Neues. Der Predigttext, den wir gleich hören werden, hat dieses Jahr Premiere. Von den neu in die Perikopenordnung aufgenommenen Texten, 2018 ist das passiert, war das sicher einer von den umstrittensten Passagen, die da aufgenommen wurden. Es geht um Mose, und zwar nur um Mose. Von Gott ist in dem Text überhaupt nicht die Rede. Engel oder so kommen auch nicht vor und nicht mal eine Verheißung, die man so auf Jesus hinhören kann. Aber es gibt natürlich Verbindungen zu Jesus und es gibt ein paar interessante Wörter in dem Text, die alles in einen größeren Rahmen stellen. Es kommt da manches zusammen, über das man nachdenken kann in der beginnenden Weihnachtszeit. Hört doch mal selbst. Ich lese aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Und ein Mann aus dem Hause Levi ging und nahm die Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sah, dass er schön war. Da versteckte sie ihn 3 Monate lang. Länger aber konnte sie ihn nicht versteckt halten. Und sie nahm für ihn einen Korb aus Papyrus und verklebte ihn mit Asphalt und Pech. Und sie legte das Kind hinein und legte ihn ins Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester aber blieb in einiger Entfernung stehen, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharao herab, um sich am Nil zu waschen, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nil auf und ab gingen. Und sie sah den Korb mitten im Schilf und schickte ihre Sklavin hin und ließ ihn holen. Und sie öffnete ihn und erblickte das Kind, und sieh, es war ein weinender Knabe. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eines von den Kindern der Hebräer. Seine Schwester aber sagte zur Tochter des Pharao, soll ich gehen und dir eine hebräische Amme rufen, damit sie das Kind für dich stillt? Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh. Da ging die junge Frau und rief die Mutter des Kindes, und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, nimm dieses Kind mit dir und stille es für mich, und ich werde dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind und stillte es. Und das Kind wuchs heran, und sie brachte es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr Sohn. Und sie nannte es Mose und sprach, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Eine Frau war schwanger und gebar einen Sohn. Das kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte. Aber dann kommt ein Nachsatz, der lässt aufhorchen und man kann auch schnell drüber hinweggehen. Und sie sah, dass er schön war. Oder dass er gut war, kann man auch übersetzen. Gut und schön ist im Hebräischen dasselbe Wort, Tov. dass er gut bzw. schön war, heißt auf Hebräisch ki tov hu. Und dieses selbe ki tov sagt Gott in der ersten Schöpfungserzählung, nachdem er das Licht geschaffen hat. Und danach noch fünfmal mehr. Und er sah, es war gut. In einer alten jüdischen Auslegung heißt es dazu, die Rabbinen sagen, als Mose geboren wurde, war das ganze Haus voller Licht. Und woher wird das gefolgert? Hier heißt es, und als sie sah, dass er gut war, und bei der Erschaffung der Welt, und Gott sah das Licht, dass es gut war. Folglich ist auch hier unter Tov nichts anderes zu verstehen als Licht. So wird die Geburtsgeschichte des Mose zu einer Rettungsgeschichte. Gott selbst leitet die Rettung seines Volkes ein, indem er durch das schöne Kind Mose das Licht seiner Schöpfungsmacht vom ersten Anfang der Schöpfung hineinbrechen lässt in die finstere Welt seines bedrängten Volkes. Und entsprechend erzählt das Johannesevangelium von Jesus. Er war im Anfang bei Gott, als das Wort, in dem das Leben war, und das Leben war das Licht der Menschen, haben wir gerade gehört, und das Licht scheint in der Finsternis. In Jesus bricht das gute Licht des ersten Schöpfungstages wieder herein in die chaotische Welt. Wieder ist das Volk Gottes bedrängt durch ausbeuterische Herrscher. Wieder sendet Gott einen Retter, der sein Volk und aller Welt das Dunkel erhellt. Mose hat seinem Volk die Tora gebracht, von der David später sagen wird, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und Jesus hat aller Welt Gnade und Wahrheit gebracht, schreibt Johannes, er ist das lebendige Wort und sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Wie verzweifelt muss man wohl sein, um ein 3 Monate altes Kind in einem Körbchen auf dem Wasser auszusetzen? Die Eltern von Mose taten es, weil der Pharao befohlen hatte, alle neugeborenen Jungen zu töten. Die Hebräer waren ihm zu zahlreich geworden und er fürchtete, dass sie sich eines Tages gegen ihn wenden würden. So blieb Moses Eltern nichts anderes übrig, als das Schicksal ihres kleinen Sohnes in Gottes Hand zu legen. Sie legten ihn in ein Körbchen im Schilf des Nils und schauten von Ferne zu, was weiter geschah. Moses Schwester traute sich sogar, in der Nähe des Kästchens zu bleiben. Etwa 1200 Jahre später befahl wieder ein Herrscher einen Kindermord. Diesmal war es König Herodes der Große, der aus Angst vor der Prophezeiung, der Messias sei in Bethlehem geboren, die kleinen Kinder beseitigen wollte, um sicher zu gehen. Die Despoten dieser Welt haben Angst vor den unscheinbaren Rettergestalten, die Gott sendet, die den Menschen die Augen öffnen und den Blick weiten für das, was sie kaputt macht und für das, was ihnen gut tut. In Bethlehem erschien dem Josef ein Engel des Herrn im Traum, sodass er mit Maria und Jesus fliehen konnte in das Land am Nil, nach Ägypten. Kinder zu ermorden, das gehört zu dem Schlimmsten, das Menschen einander antun können. Fast jeder reagiert darauf mit Abscheu und Wut. Was in Israel am 7. Oktober geschehen ist und was im Gazastreifen jetzt gerade geschieht, lässt die Emotionen in aller Welt deshalb besonders hochkochen. Wobei man differenzieren muss. In israelischen Dörfern wurden Kinder gezielt und auf Befehl hin getötet. Im Gazastreifen hat die israelische Armee den Befehl, Kinder so gut sie kann zu schützen. Aber im Propagandakrieg ist Israel trotz aller militärischen Stärke unterlegen. Das Märchen vom blutrünstigen, kindermordenden Juden, das seit dem Mittelalter durch die Welt geistert, findet gerade viele neue Anhänger. Gott sei es geklagt. Aber zurück zu Mose, dem Hebräer, der in einem Körbchen seinem neuen Leben entgegenschwamm. Das Körbchen ist eigentlich wörtlich ein Kasten, genau wie der Kasten, den Mose in Noah einst baute und den wir die Arche nennen. Dass hier dasselbe Wort steht, ist bestimmt kein Zufall. Das Kind in der Mini-Arche ist der, der sein Volk später retten wird, durch das Wasser des Meeres hindurch. Doch zuvor muss er selbst gerettet werden. Und seiner Rettung verdankt er auch seinen Namen. Der Name Moschee, der hebräische Name, wird hier von dem Verb Maschah abgeleitet und das bedeutet herausziehen. Grammatikalisch ist das gar nicht ganz korrekt. Eigentlich ist das aktiv und müsste heißen der Herauszieher. Und auch das stimmt ja, denn er hat sein Volk später mit Gottes Hilfe herausgezogen aus der Bedrückung durch die Ägypter. Auch Jesus musste zuerst vor Herodes gerettet werden, bevor er tun konnte, was sein Name, Jeschua, bedeutet. Der Herr rettet. Als Symbol für unsere Rettung lassen wir uns im Wasser untertauchen. Und Paulus vergleicht unsere Taufe im 1. Korintherbrief mit dem rettenden Zug der Israeliten durch das Schilfmeer. Es ist schon erstaunlich. Gott rettet sein Volk Israel durch ein Kind, das knapp selber dem Tod entkommen ist. Und er rettet die ganze Menschheit wieder durch ein Kind, das knapp dem Tod entkommen ist. Beide Kinder werden von mutigen Menschen gerettet, die sich den Befehlen der Kindermörder widersetzen. In der Mose-Geschichte sind es drei Frauen. Die erste ist die Mutter des Mose. Ihr Name ist Jochebed. Sie versteckt ihr totgeweihtes Kind und hofft gegen alle Verzweiflung und gegen alle Vernunft an, dass es aus dem Wasser des Nils irgendwie gerettet wird. Die zweite Frau ist die Schwester des Mose. Ihr Name ist Miriam. Sie gibt der Pharaonentochter den Hinweis, dass sie zufällig eine Hebräerin kennt, die noch stillen kann. Und so kommt Mose wieder zu seiner Mutter zurück. Und die bekommt sogar noch Geld dafür, dass sie ihr eigenes Kind stillt. Gott hat auch ein bisschen Humor, scheint mir. Die dritte Frau ist die Pharaonentochter. Ihr Name ist Bithya. Das wird in 1. Chronik mal erwähnt, weiß kaum einer. Sie hat Mitleid mit dem fremden Kind, als sie es weinen hört. Und sie wird zur Retterin des Retters. In der anderen Geschichte ist Josef der, der zum Retter des Retters wird. Kurz zuvor hat er noch darüber nachgedacht, heimlich abzuhauen. Und jetzt hat er einen Traum. Und er verwirft ihn nicht als ein Hirngespinst. Er macht sich mit Frau und Kind auf diesen Traum hin, in dem er einen Engel sieht, auf den langen Weg nach Ägypten. Und es gibt Traditionen, nach denen sie dabei sogar durch Gaza gekommen sind. Die Geschichte von der Rettung des Mose ist keine Weihnachtsgeschichte. Und doch führt sie uns tiefer hinein in das, was wir zu Weihnachten feiern. Sie zeichnet Jesus ein in die Geschichte seines jüdischen Volkes. Und ich denke, dass Matthäus die Rettung des Retters vor dem Mordbefehl des Herrschers bewusst als Anlehnung an die Mose-Geschichte erzählt hat. Auf dem Berg der Verklärung begegnen sich Mose und Jesus später. Und im Johannesevangelium sagt Jesus, wenn ihr Mose glaubtet, würdet ihr mir glauben, denn er hat über mich geschrieben. Geschichte von der Rettung des Mose ist keine Weihnachtsgeschichte, aber sie nimmt uns mit hinein in die Weihnachtsgeschichte. Denn sie sagt uns, Gott setzt sein Rettungswerk allerlei Gefährdungen aus, Gefährdungen durch Menschen. Und Menschen sind es auch, die dafür sorgen, dass es weitergehen kann. Es wäre also falsch, die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, Gott macht das schon, wir halten uns da raus. Ja, Gott macht es und er sucht sich Menschen, die mitmachen, die das Herz am richtigen Fleck haben und sich der Unmenschlichkeit widersetzen, aktiv, die hoffen, wo andere die Hoffnung aufgegeben haben, die verwegene Vorschläge machen, die Mitleid empfinden mit den Kindern der anderen, die von den eigenen Leuten nur gehasst werden, die ihren Träumen trauen und auf das Wort eines Engels hin losgehen. Solche Leute sucht sich Gott, um mit ihnen sein Rettungswerk ins Werk zu setzen. Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen, die sich was trauen, die ihrem Herzen trauen, die ihrem Gott trauen. Sie sind nicht die Retter, aber manchmal braucht der Retter ihre Mithilfe. Heute sind wir gefragt. Unsere Welt braucht Menschen mit Hoffnung. Sie braucht welche, die mitreden und kluge Vorschläge machen, verwegene vielleicht sogar. Sie braucht Menschen mit Mitleid für die verhassten anderen. Sie braucht Träumer, die auf Gott vertrauen und die beschützen, das beschützen, was uns Rettung und Zukunft und Leben bringt. Vielleicht kommt das genauso schutzlos und verletzlich daher, wie so viele Menschen, die heute zu Opfern von Gewaltherrschaft werden. Schutzlos und verletzlich auch wie der Planet Erde, den wir bewohnen. Es geht heute darum, diesen Planeten bewohnbar zu erhalten. Braucht es wieder jemanden, der zur Rettung kommt? Greta Thunberg hat sich als Retterin disqualifiziert selber, denke ich, und sich zu erkennen gegeben als eine falsche Prophetin. Ich denke, wir brauchen nicht auf einen anderen zu warten als den, der schon gekommen ist und der wiederkommen wird und der immer noch auf Menschen setzt, die mitwirken an seinem Rettungsprojekt, die nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Christ, der Retter, ist da. In einem Gebet aus dem 14. Jahrhundert heißt es: Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen auf seine Seite zu bringen. Das soll uns nicht erschrecken oder unter Druck setzen. Wer noch in der Gefahrenzone ist, der soll erst in Sicherheit gebracht werden. Aber wer sich sicher fühlt, wer Mittel hat und Wege weiß, wer Hebammen kennt und wer Träume hat, der darf Herz und Hände seinem Gott hinhalten und seinen Mund für ihn aufmachen. Amen.